Nicht nur die in italienischen Fußballstadien sitzen, sondern auch mancher Fernsehzuschauer hat in den letzten Wochen immer wieder eine Bibelstelle gesehen, die dort ein Amerikaner, William King, hinpostiert hatte, Johannes 3, Vers 16. Und in der Tat gibt's Wichtigeres als Fußball. Auch für uns heute am Sonntagmorgen ist dies die größte Botschaft. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich freue mich, dass Sie heute mit uns in diesen Gottesdienst gekommen sind. Ich will Sie alle begrüßen und einladen, mit einzustimmen in das Gotteslob. Wie groß ist des Allmächtigen Güte? 485. Wir singen die ersten beiden und die beiden letzten Verse. 1, 2, 4 und 5. Wir wollen beten. Du, unser Gott und Herr, unser lieber himmlischer Vater, da können wir nur wirklich aus innerstem Herzen zustimmen und dir für alle deine Güte danken. Und verzeih uns, dass wir oft so blind sind, dass wir immer nur klagen und jammern, immer nur das Schwere sehen und deine großen Zusagen vergessen. Da möchten wir dich bitten, dass wir an diesem Morgen deine Liebe recht erkennen. Du suchst uns heute Morgen, auch da, wo jeder von uns steht. Wir kommen aus der Fülle der Arbeit der vergangenen Tage und tragen mit uns so viel Schuld und Versäumnisse. Herr, nimm du uns alle Schuld weg und mach uns ganz rein. Beginne du etwas Neues heute Morgen bei uns. Und gib, dass wir hören können auf deine Stimme. Wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Amen. Mit unseren Gottesdiensten sind nicht nur die Kranken und Alten verbunden, die wir auch an dieser Stelle grüßen wollen, sondern in vielen Teilen der Welt Mitarbeiter im Dienst der Mission. Und wir freuen uns, dass wir heute unter uns einen Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte International haben, den Arzt Dr. Gutnecht, der in Besa in Südtansania an der Grenze nach Mosambik arbeitet, und er wird uns jetzt ein Wort sagen.
Ich bin Missionsarzt. Wenn ich das so sage, dann meine ich damit den doppelten Auftrag, der damit verbunden ist. Das ist einmal, dass ich mit meinem Leben dazu beitragen möchte, dass Menschen gesund werden und dass sie von Jesus hören. Beides miteinander ist das Anliegen der ärztlichen Mission. Ich wurde gefragt, was tut denn Gott in Tansania? Ganz einfach gesagt, Gott ruft Menschen. Und wenn Gott Menschen ruft, dann ist die Antwort manchmal unterschiedlich. Und das möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen, die ich in der Vergangenheit erlebt habe. Das war eines Juni-Wochenendes. Da kam eine schwangere Frau zu uns ins Krankenhaus. Und wir hatten schon mehrere Kaiserschnitte operieren müssen an diesem Wochenende, weil jedes Mal die Gebärmutter gerissen war, dadurch, dass die Frauen zu spät gekommen sind, wegen sehr schlechter Verkehrsverhältnisse. Und wie die Frau nun im Geburtszimmer lag, kannten wir sofort wieder, die Gebärmutter ist wieder gerissen. Und das beinhaltet akute Lebensgefahr für Mutter und Kind. Wir untersuchten die kindlichen Herztöne und fanden keine kindlichen Herztöne mehr. Das heißt, das Kind war gestorben. Daraufhin bereiteten wir schnell den Kaiserschnitt vor. Nachdem der Bauch eröffnet war, musste ich dann das Kind rausziehen. Siehe da, das Herz schlug und das Kind atmete noch. Das war natürlich eine große Freude und ein Loben Gottes im OP, im Operationssaal. Und das hörte der Vater, der vor dem Operationssaal saß und hat gleich richtig geschaltet, mein Kind lebt. Als ich ihm daraufhin sagte und riet, sein Kind jetzt nicht wie üblich Zufall zu nennen, sondern Barmherzigkeit zu nennen, gab er dann dem Kind den Namen Rehema. Ich lud ihn daraufhin ein, noch mehr von Gottes Güte und Barmherzigkeit zu erfahren und erklärte ihm den Heilsplan Gottes anhand der vier geistlichen Gesetze. Und er hat dann in einem Gebet Gott in sein Leben eingeladen und entschieden, Jesus nachzufolgen. Wenn Menschen von Gott gerufen werden, dann kann es sein, dass sie die Antwort, dass die Antwort ein Ja ist und dass sie Jesus nachfolgen. Es gab noch ein anderes Erlebnis. Da wurde eine Frau eingewiesen zu uns, eingeliefert. Sie war bewusstlos. Das war eine ganz eigenartige Bewusstlosigkeit. Wir konnten es nicht erklären. Es war nicht Malaria, es war nicht Unterzuckerung, es war nicht andere Ursache, die sonst noch im Bereich des Möglichen lagen. Wir kriegten dann nur raus, dass sie jeden Monat einmal bewusstlos umfiel und dann nach einigen Stunden aufwachte. Und so war es auch dieses Mal. Nach einigen Stunden wachte sie wieder auf, ohne dass wir irgendeine Behandlung haben durchführen können. Danach kam dann ihr Ehemann und es stellte sich heraus, dass er einer der vier islamischen Führer im Dorf Mbesa ist. Wir arbeiten ja dort in einer sehr islamischen Gegend. 90% sind Muslims in unserer Gegend. Und er war natürlich einer, der unserer Missionsarbeit sehr kritisch gegenüberstand. Ich erklärte ihm dann von der Krankheit seiner Frau, dass wir die Ursache nicht wüssten und von daher auch keine gezielte Behandlung vorschlagen könnten. In jener Zeit haben wir sehr viel darüber nachgedacht, dass Jesus der Herr über Krankheit ist. Und auch der Herr ist, der aus dämonischen Bindungen lösen kann. Und das kam mir in dem Moment in den Sinn und ich fasste mir ein Herz und erzählte dem Mann, ja, Jesus kann helfen, wir können es als Ärzte nicht. Und ich bot ihm an, für die Frau zu beten. Ja, das können Sie ja tun, hat er gesagt. Da sprach nicht sehr viel Vertrauen daraus. Und ja, ich bat Jesus an dem Krankenbett, seine Macht zu offenbaren und die Frau zu heilen. Es war ein ganz kurzes, einfaches Gebet. Aber Jesus hat es erhört. Die Frau ist nicht mehr monatlich umgefallen. Sie ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren einmal bewusstlos geworden. Und für mich war das ein ganz klarer Beweis, dass Jesus lebt und seine Macht auch heute noch unter Beweis stellen möchte. Für die Leute war das auch ein Beweis der Macht Jesu. Für die Muslims ist ja Jesus nur irgendein Prophet, der gestorben ist, der neben Mohammed steht. Aber Jesus hat diesen Leuten ganz deutlich gezeigt, er lebt und hat Macht und Vollmacht. Und die Antwort, die Einladung, der Ruf Gottes ist bisher von diesem Ehepaar unbeantwortet geblieben. Sie folgen Jesus nicht nach. Und jedes Mal, wenn ich sie treffe, spreche ich sie auf dieses Erlebnis an, dass sie erlebt haben, Jesus lebt und hat seine Vollmacht gezeigt. Es ist ihnen sehr unangenehm. Wenn Gott ruft, wissen wir nicht, wie die Antwort ist. Aber wir sollten weiter rufen. Was können Sie tun? Zum einen können Sie für die bitten, die den Ruf Gottes in die Nachfolge hören, dass sie ihn verstehen und dass sie ihn mit einem Ja beantworten. Auch wenn es mit Verzicht und Opfer verbunden ist, dass sie Jesus nachfolgen als ihrem Erretter. Sie können weiter für die beten, die rufen, für uns, dass wir gesund bleiben und dass wir in unserer praktischen Arbeit nicht das Anliegen vergessen, Menschen von Jesus zu erzählen. Und drittens können Sie selbst Rufer werden. indem sie mit ihrem ganzen Leben in der Nachfolge Jesu stehen und die Gelegenheiten, die sich dazu bieten, Menschen auf Jesus hinzuweisen, zu nutzen. Wir danken für alle Fürbitte.
Es gibt auch viele Hinderungsgründe, wenn wir die Botschaft weitersagen wollen. Bei Dr. Gutnecht ist es die riesenhafte Arbeit, wenn man täglich zwischen 350 und 500 Patienten im Tag hat. Und wenn die Frau krank ist, aber auch bei Ihnen. Und dann ist es wichtig, dass wir mit der Macht Gottes rechnen. Wir wollen das Lied singen. Zieh an die Macht, du Arm des Herrn. 223. Wir singen alle vier Verse und danken dem Kinderchor, dass er jetzt mitgewirkt hat, und wir entlassen sie in den Kindergottesdienst hinüber. fahren fort in der Geschichte Abrahams und sind heute bei Kapitel 14, 1. Mose 14. Und es begab sich zu der Zeit des Königs Amraphel von Schinach, Arjochs des Königs von Elasach, Kedor Laomers des Königs von Elam und Tidas des Königs von Völkern, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha, dem König von Gomorra, und mit Shinab, dem König von Adma, und mit Shemer, dem König von Zebaim, und mit dem König von Bela, das ist Zoach. Diese kamen alle zusammen in das Tal Siddim, wo nun das Salzmeer ist. Denn sie waren 12 Jahre dem König Kedor Laomer untertan gewesen, und im 13. Jahr waren sie von ihm abgefallen. Darum kamen Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm waren, im 14. Jahr und schlugen die Rephaiter zu Ashteroth Karmaim und die Sujeder zu Hamm und die Emiter in der Ebene Kirjatim und die Horiter auf dem Gebirge Seir bis El Paran, das an die Wüste stößt. Danach wandten sie um und kamen nach En Mishpat, das ist Kadesh, und schlugen das ganze Land der Amalekiter, dazu die Amoriter, die zu Hatzezon Tama wohnten. Da zogen aus der König von Sodom, der König von Gomorra, der König von Adma, der König von Zeboim und der König von Bela, das ist Zoar, und rüsteten sich zu kämpfen im Tal Siddim. Mit Kedor Laomer, dem König von Elam, und mit Tidal, dem König von Völkern, und mit Amraphel, dem König von Shinach, und mit Arjoch, dem König von Eliasar, 4 Könige gegen 5. Das Tal Siddim aber hatte viele Erdharzgruben, und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein, und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abraham an, dem Hebräer, der da wohnt, im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abraham im Bund. Als nun Abraham hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in seinem Haus geboren, und jagte ihnen nach bis Dan, und teilte seine Schar, fiel des Nachts über sie her mit seinen Knechten, und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Herr, zeig uns, was du uns durch dein Wort sagen willst. Amen. Sie kennen doch das Lied, wie ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein. Die unter Ihnen, die jetzt in den Urlaub bald aufbrechen, die freuen sich auf die schöne Welt, und wir wünschen Ihnen viele Eindrücke. Wenn einmal die Sonne nicht scheint, dann kann das ja auch trösten, dass es also doch nicht so katastrophal mit dem Wetter ist, sondern ganz normal, kalt im Sommer. Aber es kommt auch wieder die Sonne, und dann freut man sich an dem, was man sieht, an Städten und Dörfern. Aber je näher Sie auch an die lieblichsten Landschaften herankommen und das aus der Nähe beobachten, wunderbare Gegenden, Dörfer, Städte, je genauer sie hinsehen, umso erschütternder ist, wie sie merken können, wie überall Menschen leiden. Kaum ein Haus, wo nicht Streit herrscht, wo nicht Menschen miteinander im Kampf liegen. Und wenn man dann das hört, wie die sich ihrem bedrängten Herzen Luft machen und erzählen, wie es ihnen geht und wie schwer sie es haben. Wir haben ja heute Morgen nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Weltgeschichte, aus dem Ablauf der Jahrhunderte. Davon wussten wir gar nichts, wie Menschen leiden. Es geht ganz schlicht um eine Not, dass Völker geknechtet leben, so wie Flüchtlinge in Tirana auf das Botschaftsgelände stürmen, weil sie Freiheit wollen. Dass die Bevölkerung in diesen Stadtkönigtümern der Kananäer, sie können den Druck des Regimes nicht mehr aushalten. Sie werden von einem babylonischen Kedorlaomer, ein König von dort, beherrscht, ausgebeutet. Wie hat es denn noch vorher geheißen, wie dieser Lot diese Gegend sah, lieblich und schön wie der Garten Eden, wenn man genau hinsieht. Ist überall in der Welt furchtbar viel Not, furchtbar viel Not. Und da versuchen diese Völker in einem beispiellosen Freiheitskampf sich zu erheben und ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und was kommt? Sie siegen nicht, sie verlieren die Schlacht, sondern der Ausbeuter siegt. Und als Gefangene werden sie alle mitgeschleift. Was ist eigentlich mit Lot? Mein erster Punkt heute Morgen: im Strudel mitgerissen, im Strudel mitgerissen. Wir haben das ja am letzten Sonntag ausführlich uns einmal vorzustellen versucht, wie das für den Lot war. Warum hat er sich denn diese Gegend gewählt? Weil er diesen klaren, nüchternen Blick hat, so wie ihn geschäftstüchtige junge Leute eben haben. Er hat sich überlegt, wo kann ich was aus meinem Leben machen? Wie kann ich mich verwirklichen? Wo komme ich wirtschaftlich weiter? Und dann sah er, das ist das Böse, ist ja nicht böse. Wenn man entschlossen sein Leben in die Hand nimmt, sein Leben gestaltet, wenn man sich umsieht, wo in der Welt ist es wohl am besten, dass man wirken kann? Nur ein Problem war doch bei Lot da, er war ja einmal ausgezogen, weil Gott ihn gerufen hatte. Das macht ja alles anders. Und das müssen Sie jetzt beachten. Wenn das stimmt, dass Gott mit jedem Menschen seine eigene Geschichte hat, jeden Menschen ruft, bei jedem anklopft, Lot, dann musst du doch fragen, was Gott mit dir will, dann kannst du nicht einfach loslaufen. Er muss ja diesen Ruf Gottes irgendwie in seinem Leben unterdrückt haben. Wer von uns kann da nicht mitfühlen? Die Aufgaben waren so groß, die auf ihn warteten. Er musste so viel leisten. Er war gefordert in seinem Beruf. Wir lesen das später in der Erzählung, dass er in Sodom seine Karriere machte. Er war ein angesehener Bürger, der seinen Platz im Tor hatte, dort, wo sonst nur die Ratsherren saßen. Er hatte mit guten Partien seine Töchter verheiratet. Und das war sicher nicht leicht für einen Ausländer, der eben erst zugezogen war. Er war sesshaft geworden in dieser Stadt Sodom. Und wie die Bibel das so erzählen kann und wir das so gerne überschlagen und auf die Seite schieben, da steht ja noch das eine Sätzlein, aber die Leute von Sodom waren böse vor dem Herrn. Das hat ihn sicher nicht bekümmert und er sagte, vielleicht kann ich sie noch herumreißen. Wir sind ja manchmal sehr stolz und sehr eigenmächtig und sagen, ich kann ihnen ja vielleicht ein Zeugnis sein. Nein, das konnte Lot nicht, weil er seinem Herrn ungehorsam war. Wir lesen auch nicht, dass er dem Herrn einen Altar gebaut hätte oder den Namen des Herrn gepredigt hätte. Er war so beschäftigt, sein eigenes Leben zu gestalten. Und das, was ihm so lockend war, so versuchlich, so groß, da kann man Geld machen, da kann man etwas werden. Da wird man ein großer Mann sein. Das war ihm das große Lebensziel. Das zerbricht ihm zwischen seinen Händen. Warum eigentlich? Weil es zum Wesen dieser Welt gehört. In dieser Welt gibt es nicht nur Krieg und Streit, in dieser Welt gibt es auch Krankheit und Tod und Leiden und Inflation und Raub. Das hat uns Jesus ja so deutlich in der Bergpredigt gesagt, dass wir unser Herz nicht an vergängliche Dinge hinhängen sollten. Und es ist eine Frage heute Morgen an uns, ob wir anders als Lot unsere Lebensziele planen, ob wir das im Ohr haben, was uns Gottes Wort immer wieder sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Lot, du hast doch ein anderes Ziel. Du hast doch eine höhere Berufung. Das aber ist doch reine Gottesdienst, euer Herz unbefleckt vor der Welt zu erhalten. Das heißt doch, sich nicht bloß überall anzupassen und gleichschalten zu lassen. Hast du das vergessen, Lot? Könnte mir denken, dass er dort in der Gefangenschaft unter diesen brutalen Griffen derer, die sie da gefangen halten, auch sagt, wo ist eigentlich Gott? Wo ist eigentlich Gott? Und dabei weiß er doch ganz genau, er hat ja Gott längst den Abschied gegeben. Als er seiner Führung nicht mehr folgte. Als er seinen eigenen Weg ging, als er sagte, ich will jetzt mein Leben selber gestalten, ich kenne mein Lebensziel. Und das ist dann so bitter, wenn man merkt, dass man betrogen ist. Weil diese Welt nicht gibt, was sie verspricht. Und weil das nicht das Paradies ist, das er dort unten vermutet, sondern die Hölle in Sodom. Aber nun möchte ich von Abraham reden. Bei Lot muss man sagen, im Strudel mitgerissen, wie Laub im Wind, hin und her geworfen. Bei Abraham stärker, als wir ahnen. Da kommt ein Bote und Abraham sitzt vor seinem Zelt und atemlos erzählt doch, da war ein Krieg. Die Bevölkerung ist gefangen, weggeführt, auch Lot ist gefangen genommen. Ich verstehe gut, wenn Abraham sich auf seinem Bänkchen zurückgelehnt hätte und gesagt, ach ja, der Lot, er hat mir's ja nicht abnehmen wollen, der dumme Lot. Er hätte auf mich hören sollen, dann wäre es ihm besser gegangen. Hoffentlich wird er jetzt klug. Wir haben ja manchmal so Sprüche drauf, so dumme Sprüche, die für sich genommen ganz recht sein mögen, aber die jetzt nicht hinpassen. Abraham redet so nicht, er war ein Mann des Glaubens. Und als er hört, Lot ist gefangen, da macht er sich auf. Also ich hätte gesagt, Abraham, jetzt bleib mal bitte auf dem Boden. Ich weiß, die Glaubenden, die haben manchmal so einen Tick. Aber bitte, möchtest du in die Weltgeschichte eingreifen? Das ist doch gar nicht dein Feld. Bet mal schön. Nein, Abraham handelt aus Glauben. Und wenn Sie das begreifen wollen, dass Abraham uns ein Vorbild des Glaubens ist, im Alten und im Neuen Testament, immer wieder wird er zitiert, dann ist es mit das, dass er nicht nur ein frommer Phantast war, sondern einer, der aus Glauben handelt. Und er nahm seine Knechte, das waren doch keine ausgebildeten, trainierten Soldaten, wie wenn Gott das bräuchte. Er braucht nicht das, dass wir die Mittel der Welt kopieren. Abraham hat ja nichts anderes als die Verheißungen Gottes. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich bin mit dir. Und der Abraham bricht zu diesem verwegenen Kriegszug auf. Warum? Mein Bruder ist in Not. Sie mögen über das Wort Bruder lächeln, wenn Christen zuweilen einander als Schwestern und Brüder betiteln. Und dort stammt die Idee von Jesus, dass die, die sein Wort hören, Schwestern und Brüder sind. Und wie Abraham weiß, da ist einer, der war auch mal mit mir aufgebrochen. Und dann ist er Gott davongelaufen. Und jetzt ist er in Not, verlassen von Gott und den Menschen. Dann fragt er nicht nach Nachtruhe und nach der Mühe und dem Schweiß, dass das kostet. Mein Bruder ist in Not, den muss ich herausholen. Und das Wunderbare ist, dass diese Bruderliebe, die uns Jesus vorgelebt hat, dann so weit geht, dass überhaupt gar kein einziger mehr ausgenommen ist. Das ist in der Tat die wunderbarste Botschaft Gottes. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das hat Jesus umgetrieben, bis in die Nächte, wo er nicht mehr schlafen konnte, dass er Menschen herausholen wollte, die sich verlaufen hatten in dieser Welt und nicht mehr fertig werden mit ihrem Elend und mit ihrer Not, die ihm davongelaufen waren. Und es gelingt Abraham das Husarenstück. Er fällt über die siegestrunkenen Könige her und befreit die Gefangenen, auch Lot. Aber die Geschichte endet da nicht. Ich habe es Ihnen vorher nicht mehr vorgelesen. Ich will sie Ihnen jetzt einfach weitererzählen, wie sie sich auf einmal fortsetzt. Abraham und Lot laufen die weite Wegstrecke bis dort wieder ins Südland zurück, müde nach der Schlacht. Es ist heiß. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Abraham auch oft müde wurde. Ich fand das sehr passend, dass wir heute auch ein kurzes Grußwort hatten eines jungen Arztes, den das Schicksal dieser verhungernden Menschen dort unten im Süden Tansanias, die in diesem Dürregebiet leben, 2 Millionen Menschen, unversorgt und vergessen von der Welt, nicht kalt lässt. Und der eine Arztkarriere hier in Deutschland aufgibt, nur um draußen zu dienen. Und Sie können einmal die Reichsgottesgeschichte beobachten. Es waren ja immer Leute, die den Ruf gehört haben. Da ist mein Bruder, der braucht mich. Ob das ein Schwarzer oder ein Brauner oder ein Gelber ist. Da ist einer, der braucht mich. Auch wenn Sie in einem Landstrich leben, über den neulich eine große Flutwelle hinwegging, die auf 400 Kilometer Tiefe alle Brücken weggerissen hat. In unserer Zeitung lesen Sie nicht mal eine Notiz darüber. Vergessenes Gebiet. Aber das sind doch Brüder, die von der Liebe Gottes in Wort und Tat etwas hören müssen. So ist doch einst die Jugendarbeit entstanden, die missionarische Jugendarbeit. So sind doch die diakonischen Rettungseinrichtungen angefangen. So haben doch Menschen sich um die Geisteskranken gekümmert und gesagt, diese müssen doch etwas erfahren von der Liebe Gottes. Das sind doch Leute, die müssen das doch wissen. Und ich kann mir denken, dass man da oft wie Abraham müde wird. Die Bibel überschlägt das sehr schnell. Aber Menschen von Fleisch und Blut, die fragen sich sicher manchmal auch, wozu das alles und soll man nicht lieber aufgeben, wenn das so eine beschwerliche Arbeit ist? Es ist nicht leicht, wenn man für andere sich einsetzt und kämpft und ringt. Da kommt ja noch der König von Sodom und bietet dem Abraham an, sagt Abraham, kaum ist der König befreit und die Fesseln sind ihm abgeschnitten, dann sagt er, du darfst dir von der Beute nehmen, was du willst. War ja für Abraham auch eine Versuchung. Da liegt Gold und Geld. Jetzt könnte ich mir auch ein bequemes Leben machen. Ich könnte mir ein sicheres Auskommen in der Welt suchen. Und dann sagt Abraham, nicht einen Schuhriemen, nicht einen Schuhbändel. Nicht. Werde ich nehmen. Dass du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Ich will doch nur mit meinem Gott leben. Und jetzt sehen Sie, was das ist. Glauben wie Abraham. Man hat ihn, so heißt dort im biblischen Bericht, einen Hebräer genannt, einen Ausländer. Er hat in vielem sicher nicht mitmachen können mit den Leuten von Sodom und Gomorra. Kein Wunder. Er wollte nach der Spur Gottes leben. Aber nicht so ein weltferner Mann, er lebte mit beiden Füßen mitten in der Welt. Aber er wollte dem Ruf Gottes nachgehen. und sich nicht irgendwo an diese Welt anbiedern, nicht irgendwo von dieser Welt etwas haben oder an diese Welt gebunden sein. Er wollte nur für Gott leben. Wo Gott ihn brauchte, dort wollte er da sein. Und wie er müde einherschreitet, da kommt plötzlich eine unbekannte Königsgestalt ihm entgegen, Melchisedek, der König von Salem. Wir können wohl davon ausgehen, dass es das spätere Jerusalem ist. Eine geheimnisvolle Gestalt, von der der Hebräerbrief sagt, es sei Jesus Christus selber gewesen, der einst dem Abraham entgegenging und der ihm Brot und Wein bringt und ihn segnet. Es muss für Abraham eine köstliche Erquickung gewesen sein. Müde, kraftlos von der Schlacht zurückkehren, mitten im Kampf und dann zu erleben, er wird von Gott wunderbar gestärkt. Ich darf Ihnen zum Schluss das einfach sagen. Glaubende sind stärker, als sie ahnen. Sie können Großes vollbringen, wenn sie die Verheißungen Gottes beim Wort nehmen. Und das mag manchmal sein, wenn man zu Hause bleibt und nichts wagt, dass man auch nichts erlebt. Und die, die für ihren Gott viel wagen, die, so wie der Kinderchor es vorhin gesungen hat, hingehen und zu anderen reden, Besuche machen, sich der Müden und Verzagten annehmen. Ich denke an die von ihnen, die jetzt Schwerkranke zu Hause pflegen und sagen, ich kann oft die Last kaum mehr tragen. Sie werden erleben, wie der Herr Jesus selber ihnen begegnet und sie stärkt. Es mag sein, dass sie viel von dem nicht kriegen, was die Welt ihnen bieten kann. Aber sie haben alles, was ihnen Gott schenkt. Und sie haben das größte und erfüllteste Leben. Ich möchte ihnen Mut machen, mehr, ja alles mit Gott zu wagen. Amen. Wir singen nun das Lied Jesu, meine Freude. Dort steht, wie wir beschützt, behütet und beschirmt sind unter der Gegenwart Jesu Christi. 293, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Wir wollen beten. Du barmherziger Herr, du hast uns oft wieder zurückgeholt, wo wir uns verlaufen hatten. Von eigenen Wegen hast du uns mit großer Geduld wieder zurückgebracht. Und zeig uns auch jetzt, wo wir noch auf falschen Wegen sind. Du sendest uns in die Welt, aber willst nicht, dass wir von der Welt sind, dass wir abhängig sind von den Gütern, von den Menschen, sondern allein von dir. Und du willst, dass wir anderen ein Segen sein können. Zeige uns auch, wem wir in unserer Nähe deine Liebe zeigen dürfen, um wen wir uns kümmern können, wen wir zurückholen dürfen, wem wir deine Liebe zeigen dürfen. Wir möchten dich auch jetzt bitten, dass du bei all denen bist, die wir von hier ausgesandt haben, die draußen der Welt Dienst tun, auch die in unserer Mitte, die schwere Lasten tragen und um andere sich kümmern. Gib doch, dass ihr Zeugnis etwas ausrichten kann. Gib du ihnen Vollmacht und Gelingen. Und lass du in dieser Welt etwas sichtbar werden, in der Welt der Zerrissenheit, des Streites und des Kampfes, von dem Frieden, den nur du gibst, der höher ist als alle Vernunft. Wir wollen dir danken, dass du uns auch zum Segen setzt und dass du unser Leben gebrauchst, dass etwas sichtbar wird von deiner Größe und von deiner Macht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unseren Ausgang segne Gott. Wir singen vom Lied 141 noch den letzten Vers. Die neu unter uns sind, darauf aufmerksam machen, dass sie den Notizenzettel brauchen. Ich hoffe, dass sie neben jemand sitzen, der sie schon informiert hat. Da sind alle unsere Bekanntmachungen drauf, unsere Gottesdienste nun auch über die Ferienwochen hinweg. Nächsten Sonntag die Aussendung von Dr. Schack und so weiter. Alles auf dem Notizenzettel, der hinten ausliegt. Nicht auf dem Notizenzettel steht, dass wir heute um 17 Uhr eine Straßenevangelisation in der Königstraße machen wollen. Bis dahin wird das Wetter noch besser. Und ich darf Sie einladen, es ist für uns eine große Stärkung und eine Hilfe, wenn Sie mitgehen. Denn wissen Sie, die Leute, die da so vorübergehen, die sind ja oft nicht sehr interessiert. Und das ist schon sehr schön, wenn auch eine Atmosphäre da ist. Der Jugendchor wird ja drunten sein und wir wollen das wieder benutzen, um hineinzuwirken hier in die Stadt. Weil wir glauben, dass Gott Menschen dort sucht und wir ihnen die Hand reichen dürfen. Und wir sie zurückholen dürfen. Zurück unter den Segen Gottes. Auf Ihren Plätzen liegt das Blatt von unserer Arbeit Christliche Fachkräfte International. Lesen Sie das mal durch. Ist ja viel Interessantes dabei, wenn man das nur an einem solchen Beispiel immer wieder sieht. Und wir freuen uns auch an all dem Mittragen, auch an der Fürbitte. Das Opfer ist aber nicht dafür. Heute ist das Opfer von der Kirchenleitung für das diakonische Werk in Württemberg bestimmt. Und getraut werden am nächsten Samstag um 13 Uhr Reinhard Dürr, Maschinenbautechniker aus der Libanonstraße 71 und Elsbeth Gantenbein, Krankenschwester im Bethesda. Beide sind in unserer Jugendarbeit und wir möchten auch in der Fürbitte über diesem Ehepaar Gottes Segen erbitten, dass sie für den Herrn ein Leben lang ein Zeugnis sein können. Und nun bitten wir um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.